ich habe irgendwie von Anfang an immer versucht, die Einstellung zu haben, okay, ich muss irgendwie damit klarkommen, ich muss mich damit arrangieren und ich will ja trotzdem ein positiver Mensch bleiben, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gab nicht Momente, wo ich nackt vorm Spiegel stand und meinen Körper wirklich gehasst habe und mich gefragt habe. Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe eine Zwillingsschwester und es ist natürlich nochmal schwieriger zu sehen, okay, das ist die Version von mir, die ich hätte sein können, wenn ich diese Erkrankung nicht gehabt hätte.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Wir kommen gerade aus unserem großen Team-Meeting, unserem Jahresauftakt-Meeting bei Jack's Beauty Line. Und es ging ganz stark darum, dass ich gesagt habe, dass es mir so wichtig ist, dass wir bei Jack's Beauty Line einfach noch mehr die Thematik Selbstliebe fokussieren in diesem Jahr. Und die liebe Saskia, unsere Branddesignerin, ist heute bei mir und wir haben ganz spontan entschieden, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen wollen, weil Saskia hat nämlich tatsächlich eine ganz schön krasse und wirklich auch bewegende Geschichte und sie möchte heute im Glowcast mit euch teilen, wie man schafft, mit einer chronischen Erkrankung und dadurch auch leider einer Behinderung seinen Körper zu lieben und wirklich auch schafft, naja, tatsächlich ja auch so wirklich auch harte Themen eigentlich so zu bewältigen und in die Superpower zu kommen. Und Saskia ist wirklich eine unfassbar tolle Mitarbeiterin. Seit wie langer Zeit schon?
Ich glaube, das sind jetzt schon 4 Jahre.
Unfassbar lange. Also wenn man bedenkt, ne, dass wir uns vorher bei einem anderen Brand kennengelernt haben. Und ich liebe Saskias Art. Ihr seht hier auf dem Tisch für diejenigen, die jetzt gerade bei YouTube zuschauen, einiger unserer toller Jack's Beauty Line Packagings, die Saskia gemeinsam mit dem Grafikteam zusammen bei uns erstellt. Und ich sage immer so, wenn wir zusammenarbeiten, ich liebe eure Präsentation, weil das ist immer so schön, dann präsentiert ihr irgendein tolles neues Packaging oder wie jetzt für unseren Jack's Beauty Line Shop die neuen Tüten und das neue Packaging Design für die ganzen Versandkartons und ich weiß einfach immer, ihr macht so 3 bis 5 Designs und es ist immer etwas dabei, was ich liebe und total schön finde. Also wirklich, ihr macht so einen mega tollen Job. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen in dieser Glowcast-Folge, sondern heute soll es ja wirklich tatsächlich um so deine persönliche Story gehen. Erstmal, Saskia, tausend Dank, dass du das hier mit mir machst.
Und, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, dass du das machst. Du hörst ja auch tatsächlich sehr viele meiner Glowcast-Folgen. Und ich fand die Nachricht, die du mir jetzt irgendwie vor 2 Tagen geschrieben hast, sehr bewegend. Das hat mich total berührt. Dass du gesagt hast, als du gehört hast, dass ich so stark über diese Thematik Selbstliebe gesprochen habe, dass du, glaube ich, an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, du bist bereit, auch noch mal ein bisschen mehr darüber zu teilen.
Ja.
Und du machst ja auch tatsächlich, setzt du dich ja auch selber sehr stark ein mit deinem Projekt Grenzenlos, wo du selber als Fotografin hinter der Kamera stehst und Frauen porträtierst, dass du ja auch ganz klar Schönheit in jedem Menschen siehst und auch, glaube ich, für dich einfach an so einen Punkt gekommen bist, wo du sagst so, ich muss jetzt einfach akzeptieren, was da ist und darf mich so annehmen, wie ich bin und dich so schön zu fühlen, wie du bist. Aber vielleicht kannst du einmal für alle da draußen, die jetzt gerade zuhören, einmal deine Geschichte erzählen und einmal so ein bisschen sagen, worüber sprechen wir heute eigentlich?
Ja, also ich muss ein bisschen ausholen, weil ich habe mit 16 Jahren die Diagnose Morbus Crohn bekommen. Und 16 Jahre, da ist man ja noch relativ jung und eigentlich fängt man ja gerade an, eigentlich so sein Teenager-Alter zu leben. Leider war bei mir die Partys eher, ich nenne es immer Infusionspartys auf dem Krankenzimmer mit ein paar Leuten, die halt auch sehr häufig alle im Krankenhaus waren. Und ich bin halt relativ schnell ausversorgt worden, was die Medikation anging zum damaligen Stand. Und habe mit 17 dann am Küchentisch gesagt bekommen, dass die einzige Option für mich ist, ein halbwegs qualitatives Leben weiterführen zu können, künstlicher Darmausgang ist. Also das ist quasi ein Beutel am Bauch, wo der Darm dann aus der Bauchdecke herausgenährt wird. Und ich war früher schon immer eigentlich eher so ein positiv eingestellter Mensch und habe dann gedacht, ja gut, ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet, aber wir machen das jetzt einfach, weil ich kann so nicht mehr weiterleben. Es war,
kannst du vielleicht einmal nur, damit man das noch so ein bisschen besser versteht, was ist Morbus Crohn? Also was macht diese Krankheit?
Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die vor allem für sehr viele Durchfälle sorgt und bei mir auch ganz extrem Blut im Stuhl. Also der Darm, muss man sich vorstellen, ist einfach komplett entzündet und das halt die unterschiedlichsten, extremsten Symptome.
Das heißt, du konntest auch ganz viel nicht essen und nicht trinken. Nicht essen, und
ja, also ich sag immer so, ich hatte so eine Phase, also ich wusste immer so Süßigkeiten und so, das sind eigentlich absolutes Tabu, das hat mir nicht gut getan. Aber ich hatte unterm Bett immer so eine kleine Kiste mit so sauren Zungen versteckt.
Oh, wow.
Und ich habe dann immer, also man muss sich das so vorstellen, dass du bei einer chronischen Darmerkrankung nicht so einen kontinuierlichen Schmerz hast, sondern immer so schubweise. Also du hattest dann irgendwie mal eine halbe Stunde keine Schmerzen und dann auf einmal kam so impulsiv so ein richtiger Schwung an Schmerz.
Aber jeden Tag?
Jeden Tag.
Oh, yeah.
Und wirklich alle halbe Stunde. Und dann habe ich mich gekrümmt und auch viel so gewackelt tatsächlich, um das so ein bisschen wegzuatmen. Und das hat halt so eine saure Zunge ausgelöst. Aber ich habe das immer wieder so gerne in Kauf genommen, weil ich die einfach so lecker fand. Und dann kam noch hinzu, dass ich halt Cortison nehmen musste. Und Cortison verändert vor allem den Körper ja auch sehr stark, vor allem wenn man das über einen längeren Zeitraum nehmen muss. Und dementsprechend war zum einen mein Heißhunger total angeheizt. Ich habe extrem zugenommen. Und ich konnte wirklich jeden Tag so dabei zusehen, mit 17 Jahren, wie so mein Körper angefangen ist zu reißen. Also weil ich ein sehr, sehr schwaches Bindegewebe habe und dadurch habe ich halt sehr viele Dehnungsstreifen in den Innenschenkeln, an den Hüften und halt auch an den Brüsten.
Weil du so stark zugenommen hast oder weil die Haut dann wirklich auch durch das Cortison so gelitten hat?
Beides. Also das Cortison schwächt total das Bindegewebe und dadurch, dass ich halt auch so zugenommen habe, weil ich so viel gegessen habe, es war so ein Zusammenspiel aus beidem, ja.
Mhm.
Und das war sehr, sehr schwer für mich, so dann in den Spiegel zu gucken. Und dann kam noch der künstliche Darmausgang dazu. Und ich habe irgendwie von Anfang an immer versucht, die Einstellung zu haben, okay, ich muss irgendwie damit klarkommen, ich muss mich damit arrangieren und ich will ja trotzdem ein positiver Mensch bleiben. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gab nicht Momente, wo ich nackt vorm Spiegel stand und meinen Körper wirklich gehasst habe und mich gefragt habe. Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe eine Zwillingsschwester. Und es ist natürlich nochmal schwieriger zu sehen, okay, das ist die Version von mir, die ich hätte sein können, wenn ich diese Erkrankung nicht gehabt hätte.
Mhm.
Und das dann irgendwie
zu arbeiten. Wie ist das für dich gewesen in dieser Zeit? Also deine Schwester ist komplett gesund und hat gar nichts. Also es war komplett bei dir und du hast wirklich so eine Art heile Version dein Körper nochmal gesehen, wie der heranwächst, Party machen geht, Alkohol trinken darf, Süßigkeiten essen darf ohne Ende.
Ja.
Wie war das? Also hat sich da für dich auch teilweise wirklich ja auch so ein Neid entwickelt oder war das für dich total in Ordnung und du hast gesagt, ich gönne ihr das vom Herzen und alles ist gut?
Also ich liebe meine Zwillingsschwester über alles und deswegen war es für mich eher immer total schön. Also ich war auch immer so total supportive. Es gab mal so einen prägenden Moment, der mich am Ende auch zu meinen Fotoshootings geführt hat. Judith hat angefangen so ein bisschen zu modeln und das fand ich immer total toll und habe sie dann irgendwann mal auch mit zu so einem Fotoshooting begleitet, weil ne, man kannte ja auch Jimmy Six Topmodel damals und irgendwie ne mit 17 findet man das noch toller, wenn man tolle Fotos von sich hat und damals war das auch noch nicht so einfach, so wirklich professionelle Fotos zu bekommen und da habe ich mich einfach mal überwunden und gesagt, komm, ich gehe einfach mal mit, weil ich das so toll finde und dann hatte Judith von dem Fotografen irgendein Kleid angezogen bekommen und er sagte dann nur so, oh, wow, Judith, du siehst so toll aus und dieses Kleid, das können nur schlanke Menschen tragen. Und ich saß wirklich so, es war ein ganz kleines Studio, so ein bisschen abseits so für mich. Und in dem Moment hatte ich so heftig mit den Tränen zu kämpfen, weil ich so mich daran erinnert habe, wie mein Körper gerade aussieht und dass ich halt eben nicht die schlanke Person bin, wie Judith, wie sie da jetzt gerade steht. Und musste da wirklich mit meinen Tränen kämpfen, aber habe das mich trotzdem irgendwie für Judith gefreut, dass das so schön ist. Ich weiß auch, dass der Fotograf das überhaupt nicht gegen mich gesagt hat. Er war einfach, glaube ich, nur so in seinem Element.
Mhm.
Und am Ende hat er mich aber gefragt, ob ich nicht auch mal ein Foto von mir gemacht haben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hatte er so ein paar Fotos auch von uns zusammen gemacht. Und in dem Moment habe ich irgendwie gemerkt, oh, irgendwie sehe ich gar nicht so schlimm aus, wie ich es die ganze Zeit denke. Und dieser Perspektivwechsel, der war für mich halt richtig krass.
Mhm.
Und da habe ich dann angefangen, für mich zu sagen, okay, ich möchte mit meiner Erkrankung und meinem Körper mehr nach außen gehen, weil es zu der Zeit vor allem damals überhaupt keine Role Models gab, nenne ich es jetzt mal, oder Vorbilder. Und ich dann gesagt habe, okay, ich möchte zeigen, dass ich auch schön bin mit meinem Körper und dass ich mich halt eben nicht von der Erkrankung einschränken lasse oder von der Gesellschaft, die halt sagt, das ist nicht schön quasi. Mhm.
Kannst du noch mal so ein bisschen diesen Werdegang noch mal so schildern? Weil ich glaube, man kann sich das als ein gesunder Mensch in Anführungsstrichen so kaum vorstellen, was du da durchgemacht hast. Also du warst so jung und das ist ja vor allem mit 16. Also ich glaube, fast jeder kann sich an dieses Alter zurückerinnern. Ja. Man zweifelt ja komplett an sich. Mhm. Ich habe so viel an mir nicht gemocht und auch 1000 Makel immer wieder gesehen und sich verglichen und ständig war irgendwas und gleichzeitig ja auch noch so dann dieses so, oh, ich muss jetzt in die Freiheit, ich muss alles machen, was ich will. Wie war die Zeit für dich und vor allem, was hast du da auch so durchgemacht? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Also du hast den künstlichen Darmausgang dann bekommen, da warst du erst 16?
17,
oder ja. 17 ja. dann? Und war das dann mit OPs auch verbunden? Oder?
Ja, also ich habe, als ich meine erste OP hatte für den künstlichen Darmausgang, da wurde das auch noch so angelegt, dass es eigentlich hieß, das kann irgendwann wieder zurückgebaut werden. Also alles geht wieder zurück zur Normalität. Aber ja, das war leider nicht so. Also es hat sich dann relativ schnell doch noch mehr entzündet. Und es war so kurz davor, dass mein Darm kurz vorm Platzen war, mein Dickdarm. Und der musste dann in einer Notoperation auch entfernt werden. Und nach dieser Notoperation hatte ich dann noch mit starken Nebenwirkungen aus der Operation zu kämpfen, weil ich dann Wasser in die Lunge bekommen habe. Ja. Und dann war ich halt wirklich einen Monat lang auf der Intensivstation und musste halt quasi wirklich lernen, wieder neu zu leben. Also man muss sich vorstellen, für mich war es so anstrengend, einfach nur auf der Bettkante zu sitzen. Und ich habe das, was ich so viel zugenommen habe, in dem Moment echt extrem abgenommen. Also ich bin dann von dem einen Extrem wirklich ins komplett andere Extrem gerutscht. Und musste dann wirklich anfangen, wieder so neu zu lernen. Und ich weiß noch, währenddessen schickte mir meine Zwillingsschwester Videos, wie sie mit Freunden in der Limousine sitzt und Geburtstag feiert. Mhm. Also nicht, als ich jetzt auf der Intensivstation war, aber das waren dann halt diese prägenden Momente, die ich einfach verpasst habe, ne, und wo ich nicht so dabei sein konnte.
Wie lange ging das? Also wie lange hast du dann wirklich auch ein sehr limitierendes Leben führen müssen?
Ich glaube, das war 3-4 Jahre. Mhm. Also ich habe ja meine Ausbildung auch angefangen in der Krankheitsphase noch. Also ich muss sozusagen, als mein Dickdarm entfernt wurde, habe ich zumindest mit der Darmerkrankung keine Probleme mehr gehabt, weil das hat wirklich geholfen, dass ich zumindest komplett medikamentenfrei leben kann. Also die Entzündungsherde sind komplett weg. Aber diese OP-Methode, die hat halt immer wieder Probleme gemacht, weshalb ich dann irgendwann auf eine neue Art von künstlichen Darmausgang gestoßen bin. Das nennt sich Cockpouch. Und ist jetzt halt eine etwas kontinentere Form. Also ich habe nicht mehr diesen Beutel am Bauch, sondern nur noch ein Pflaster. Und der hat mir schon echt krass Lebensqualität wieder zurückgegeben. Weil es natürlich auch ein Unterschied ist, ob ich sag's jetzt einfach mal knallhart, ob ich jetzt meine Scheiße vorm Bauch herumtrage, direkt an einem Beutel, oder es wirklich in mir bleibt und ich diese Kontinenz, also diese Kontrolle über meinen Körper halt einfach wieder ein bisschen zurück habe. Aber leider auch da musste ich, glaube ich, zweimal nochmal nachoperiert werden, weil das eine sehr komplexe Methode ist. Sogar einmal so weit, dass ich dafür bis nach Berlin fahren musste, wo ich dann 3 Wochen alleine auch wirklich war, ohne Besuch und so. Das war auch sehr hart. Aber irgendwie habe ich trotzdem versucht, meine Ausbildung nebenher zu machen, zur Mediengestalterin damals. Und habe dann auch immer wieder schnell gemerkt, dass mir meine Erkrankung doch auch immer wieder einfach Steine in den Weg legt. Und ich habe aber immer jeden Moment, den ich so halbwegs gesund war, versucht, dann das auszunutzen, was ich vorher nicht hatte. Also ich war nie eine riesen Partymaus, ich bin jetzt nie dann richtig auf Party gegangen und habe Alkohol getrunken, das war eh nie so meins. Aber so dieses mit Freunden treffen und dieses einfach mal rausgehen und unter Leuten sein oder was ich total schön fand damals war, Betreuerin von einer Spielstadt zu sein, wo man dann auch zusammen gezeltet hat und sowas. Das waren dann diese Momente, wo ich mir einfach das zurückgeholt habe. Ja.
Was waren denn so die Momente für dich, wenn du dich daran zurückerinnerst, die so wirklich für dich am allerschlimmsten waren, wo du wirklich so auch gesagt hast, so boah, Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob ich das noch aushalte, oder gab es die auch gar nicht? Also bist du so ein Mensch, der wirklich auch sagt, ja, nee, das gab es gar nicht, es war zwar schon schlimm, aber es war nicht so dunkel.
Doch, ich hatte schon sehr, sehr dunkle Zeiten. Also Eine der schlimmsten war halt wirklich, als ich auf der Intensivstation lag, weil ich wirklich dachte so, wie soll mein Körper jemals wieder fit werden? Also wenn ich ja nicht mal mehr auf der Bettkante sitzen kann, ohne dass sich das für mich anstrengend anfühlt. Aber da gibt's so ein, das ist so mein Signature-Bild für meine ganze Phase, weil meine Mama wollte damals meinem Papa ein Bild schicken und ich war halt komplett verkabelt mit Schläuchen auch so zur Atmungsunterstützung und so. Und ich gucke nur so in die Kamera, also ich mache so einen Daumen hoch und grinse in die Kamera, weil ich halt in der Situation so ein bisschen meinem Papa zeigen wollte, hey Papa, ich liege hier zwar, aber es wird alles wieder gut, ich weiß das. So, das war immer so ein Wechsel von Momenten. So. Ich hatte natürlich auch eine sehr depressive Phase. Es war auch mal so weit, dass ich eine Tilidin-Abhängigkeit hatte. Aber nicht einfach, weil ich das gegen die Schmerzen gebraucht habe, sondern ich habe es wirklich zum, ich habe keinen Bock mehr, ich will aus meinen Gefühlen raus, betäuben quasi, genutzt. Das war halt damals die Zeit, wo ich auch auf eine sehr schlimme Art und Weise von meiner damaligen Chefin gekündigt worden bin, von heute auf morgen. Hartz IV anmelden musste und irgendwie dann mein Leben, was ich mir eigentlich gerade aufgebaut habe und ich endlich gesund war eigentlich, dann einfach quer den Bach runterging.
Wie alt warst du da?
Da müsste ich so 19, 20 gewesen sein.
Okay, also du hast schon echt sehr viel mitgemacht, so in super jungen Jahren.
Ja.
Was war denn dann letztendlich so der Punkt, wo du dann gesagt hast, so ich muss es schaffen, mich wieder so zu akzeptieren, wie ich bin, mich so zu lieben, wie ich bin. Bist du da für dich schon so richtig 100% oder ist es für dich immer noch ein Weg?
Also ich glaube, der beste Punkt war, als ich in die Psychiatrie gegangen bin. Und da war ich, glaube ich, 5 Wochen. Und das war für mich deshalb der beste Anfang für diesen kompletten Prozess, also wirklich so einen Neuanfang zu machen, weil ich das erste Mal komplett losgelöst war von meinem ganzen Umfeld. Also ich war wirklich an einem neutralen Ort mit neutralen Menschen, die einem zum ersten Mal kennen. Und ich, viele glauben mir das nicht, aber ich habe wirklich so 3-4 Momente in dieser Klinik gehabt, die ich, wo ich sage, das waren echt die schönsten Momente in meinem Leben, weil die so ungezwungen waren. Ich kann ja mal ein Beispiel sagen, es geht ganz schnell. Es hatte in Strömen geregnet in Münster und wir saßen dann auf einmal alle beim Essen und der ganze Park war überflutet. Also eigentlich nichts Gutes. Und irgendeiner im Raum meinte dann so, ey, lass mal alle Badesachen anziehen und rausgehen. Und dann haben wir wirklich, es klingt wie so eine kitschige Filmszene, aber es war wirklich so schön. Dann sind wir alle in Badesachen rausgegangen im in so einem Sommerregen, alles überflutet und haben da geplanscht und irgendwie gelacht und Spaß gehabt und so einen schönen Moment gehabt. Und das waren so diese Momente, die mir so gezeigt haben, so ich will diese Lebensenergie wieder zurückhaben, ich will diese scheiß Medikamente nicht mehr nehmen, ich will meine Ausbildung machen, ich will kreativ sein, ich will ein Projekt gründen, ich will ein Vorbild sein und zeigen, so hey, du kannst wieder nach vorne kommen. Ja.
Wie hast du dich denn in solchen Momenten, wo ihr dann da so alle rausgegangen seid zum Planschen in Anführungsstrichen. Wie hast du dich da in deinem Körper gefühlt? Also, weil das ist nämlich noch so meine Frage, wo ich auch hinaus will. Das muss doch so krass sein, wenn man einen künstlichen Darmausgang hat und dann wirklich auch noch ein junges Mädel ist. Und dann hast du ja auch gesagt, du hattest diese ganzen Stretchmarks und dein Körper war so, dass du gesagt hast, boah, Wahnsinn, da ist in so vielen, also da ist so viel passiert schon. Wie hast du dich da in deinem Körper gefühlt? Also war das für dich einfach okay? Also konntest du damit gut umgehen oder hattest du schon auch sehr starke Selbstzweifel?
Tatsächlich, und das finde ich manchmal selber spannend, wenn ich so zurückblicke, war mein Körper am Ende nie das größte Problem, was ich hatte. Es war für mich, also meine Narben zu akzeptieren, das hat irgendwie sehr schnell funktioniert, weil ich sehr schnell an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich will nicht, dass das mein Thema ist, dass ich mein Leben nicht mehr schön finde. Ich sage auch immer ganz schön so, weil wenn ich in einem total glücklichen Moment bin, wie jetzt zum Beispiel im Regen zu planschen, ist mein Körper eigentlich das Letzte, was mich interessiert, weil ich halt so in dem Moment einfach drin bin. Und das habe ich sehr schnell irgendwie so für mich angenommen, dass ich irgendwie gesagt habe, nee, meine Optik soll nicht das sein, was mich
runterzieht. Wie schön. Ja, kann man das lernen?
Ja, man sagt ja immer, es ist so ein Prozess, der eigentlich nie aufhört, weil ich habe schon auch noch Tage, wo ich mich scheiße. Also wo ich in den Spiegel gucke und denke so, mein Gott, heute ist nicht mein Tag. Aber, und das finde ich so schön, ich habe mittlerweile gelernt, wie ich damit umgehen kann. Dass ich halt eben nicht früher, man kennt das glaube ich ja aus Teenager-Tagen, dass man dann wirklich so heult vor dem Spiegel statt, dass meine Haare liegen nicht und mein Make-up sitzt nicht und alles ist blöd und wie sehe ich eigentlich aus? Ich fühle mich so unwohl. Und heute gehe ich dann so in den Spiegel vor und denke so, ja, ist heute nicht dein Tag. Ne? Und dann vermeide ich einfach die Spiegel. Also ich gucke dann da einfach nicht so viel rein und lege meinen Fokus einfach nicht so da drauf. Weil ich mir denke, so gut, ich bin gerade in der Zyklusphase vielleicht, die mich eh gerade nicht so fühlen lässt. Ich kann es gerade eh nicht so objektiv bewerten wie vielleicht andere. Und es wird gerade auch aus anderen Aspekten beeinflusst, weshalb ich mich vielleicht nicht so fühle. Deswegen gucke ich halt einfach weniger in den Spiegel und schiebe das so beiseite.
Glaubst du denn, du bist ja jetzt auch Mama, dein Sohn ist jetzt 2. Mhm. Glaubst du denn, dass sich das auch dadurch stark verändert hat? Also, dass du durch das Kind auch gelernt hast, was eigentlich wichtig ist und das auch dann dadurch nochmal gelernt hast, so ein bisschen cooler zu nehmen? Oder hattest du das auch schon vorher?
Also ich bin schon vorher sehr offen mit meinem Körper umgegangen. Also ich habe auch sehr früh angefangen, so ein bisschen freizügigere Bilder zu machen, damals auch auf Social Media, um meine Narben so bewusst in Szene zu setzen. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass ich nach der Geburt nochmal so einen richtig krassen Selbstwertboost bekommen habe. Mhm. Weil ich nach dieser Geburt, die ich hatte, ich habe wirklich da gelegen und gedacht, was bin ich für eine krasse Frau?
Cool. Also
wie krass sind wir Frauen generell, dass wir sowas Mächtiges überwältigen können. Ne? Und ich fand es auch so witzig, weil in der Schwangerschaft, man wird ja auch rund und so, ne? Und wirklich, als das Baby raus war, ich habe mich so schlank wie noch nie in meinem Leben gefühlt. Dabei war ich wahrscheinlich eigentlich so aufgequollen wie noch nie zuvor. Und das, obwohl ich eine Cortisolphase hatte. Sogar so sehr, dass ich vor dem Spiegel stand und dachte, so, oh, ich passe bestimmt wieder in meine alten Hosen rein, aber die gingen nur bis zu den Knien. Und da hat sich das wirklich so gedreht, auch dieses, ob ich mich dick fühle oder dünn fühle. Dass ich halt wirklich da einfach keinen Fokus mehr drauf so lege. Weil ich gucke mir mittlerweile auch Fotos von, als ich 20 war an oder so, wo ich mich so dick gefühlt habe und denke mir so, nee, Saskia, du warst nicht schlank. Und das hat mir auch gezeigt, ich kann diesem Gefühl gar nicht vertrauen. Weil ich habe mich damals dick gefühlt und ich war alles andere als dick. Also wer sagt mir, dass mein Gefühl jetzt halt richtig ist? Ne? Und selbst wenn ich ein bisschen dicker wäre, es schmälert meinen Wert ja nicht.
Mhm. Hast du dich denn jemals so mit deiner Schwester wirklich so dann auch so verglichen irgendwann? Also auch als du dann so älter wurdest? Oder war das für dich einfach so eine Thematik, dass du gesagt hast, ja, so ist es jetzt, ich nehme das an? Weil ich glaube, das ist ja so die maximale Freiheit, wo viele auf der Suche sind nach, ne? Dieses Akzeptieren, dass etwas so ist, wie es ist, dass du da eh nichts dran ändern kannst, ne? Dass du jetzt auch noch natürlich eine Zwillingsschwester hast, die dann kerngesund ist, die diese ganzen OPs, die diese Narben nicht hat. Ist das denn etwas, wo du sagst, ja, oh, da bin ich dankbar für, dass ich das nie so hatte, dass ich da so verglichen habe? Oder hast du das auch gelernt abzulegen?
Ich glaube, ich hatte das noch nie so richtig, weil ich irgendwie schon immer sehr früh nicht wollte, dass sowas mich beeinflusst. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ich, als ich das erstmal zum Beispiel auch mit dem künstlichen Darmausgang mit Jude zusammen so ins Schwimmbad gegangen bin, ne? Also man sieht uns ja dann beide auch nebeneinander, dann habe ich nie gedacht so, ach Mensch, Judith, jetzt hat die so einen schönen Körper, sondern ich habe wirklich noch dran gedacht so, ach schön, wir sind im Schwimmbad. Also ich habe den Fokus halt einfach nie so richtig auf meinen Körper gelegt. Ich meine, ich hatte damals auch einen sehr tollen Ex-Freund, der mir das Gefühl auch gegeben hat, dass ich jetzt als Frau nicht weniger wert bin, nur weil ich einen künstlichen Darmausgang habe. Aber ja, ich ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht genau sagen, warum es konkret so ist. Aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass diese Grundeinstellung zumindest irgendwie schon immer so ein bisschen da war. Und ich glaube, das habe ich dann in Zukunft auch immer gemerkt, wenn mir Leute geschrieben haben, ey Saskia, durch dich habe ich mich endlich getraut, ins Schwimmbad zu gehen, weil du da so offen drüber sprichst. Hat mir das einfach gezeigt, so wie wichtig es ist, auch offen über solche Themen zu sprechen und sich auch mal wirklich zu zeigen.
Absolut.
Ne?
Ja.
Ja.
Das sage ich auch immer wieder. Nur sprechenden Menschen wird geholfen. Ja. Es wird alles leichter, wenn wir Dinge teilen und wenn wir offen darüber sprechen. Wie oft habe ich so Dinge vor mir hergeschoben, habe immer gesagt, oh, das finde ich total peinlich, ich kann da nicht drüber sprechen. Und als ich dann irgendwann angefangen habe, über Dinge einfach öffentlich zu sprechen und zu sagen, ja, was soll passieren? Habe ich dann gemerkt, wie viel Liebe ich dafür zurückbekommen habe und wie viel Wertschätzung eigentlich auch da ist, dass man so offen und transparent ist. Was würdest du denn gerne anderen Frauen da draußen mitgeben? Weil deine Geschichte ist auf jeden Fall krass und ich meine, du bist ja gesegnet quasi mit einem guten Selbstbewusstsein, ganz offensichtlich, und dass du das einfach gar nicht so in dir hast, diesen Neid und ich schaue auf jemand anders, weil ich glaube, das ist ja etwas, das hat man oder man hat es nicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass da ja ganz viele, zumindest weiß ich das ja auch aus meiner ganzen Community und meinem Kreis, dass viele Menschen schon echt mit harten Selbstzweifeln leben und auch sich vielleicht, obwohl sie keinen künstlichen Darmausgang haben, nicht so easy öffentlich zeigen oder sagen, ich spreche über das, was mich so belastet. Was würdest du denn da Frauen gerne mitgeben?
Also ich kann vor allem jedem mal ans Herz legen, so einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Mhm. Das ist ja das, was ich mit Projekt Grenzenlos auch so ein bisschen anstoßen wollte.
Dein Fotoprojekt, genau. Wo du eben Frauen porträtierst. Ja,
und genau.
Die Fotos, die du machst, sind ja auch wunderschön. Dankeschön. Ich habe jetzt zuletzt die Bilder gesehen und das ist wirklich ganz, ganz toll, was du da machst.
Ja, weil so ein Perspektivwechsel häufig einfach hilft, wie es der Name schon sagt, sich mal von der anderen Seite zu zeigen. Das beste Beispiel war, ich hatte mal ein Shooting mit einer Frau, die nur 3 Finger hatte an einer Seite. Und das war gar nicht mal das, was sie so eingeschränkt hat. Sie hat halt generell einfach so Selbstzweifel gehabt. Und sie kam schon zu mir, hat das Shooting gebucht und meinte so, ey Saskia, ich mach das jetzt, aber ich kann dir jetzt schon sagen, so leid es mir tut, ich weiß, ich werde mich nicht schön finden auf den Fotos. Ich weiß es einfach. Ich mach's aber trotzdem, weil ich das irgendwie mal in mich investieren möchte und einfach irgendwie, ja, vielleicht doch die Hoffnung ein bisschen da ist. Und dann habe ich sie fotografiert und ihr dann die Fotos geschickt. Und es war so schön zu hören, weil sie dann wirklich sagte, ey Saskia, ich hätte nie erwartet, dass ich sage, dass ich mich schön finde.
Wow.
Und das ist so,
wie schön.
So meine Herzensaufgabe, wirklich. Und ich sage auch immer, am liebsten würde ich alle Menschen umsonst fotografieren, einfach um ihnen dieses Gefühl zu geben.
Mhm. Sich schön zu fühlen.
Ja, dieses und wirklich da jemanden mal an deiner Seite zu haben, der dir mal zeigt, wie du wirklich bist. Mhm. So deine pure Schönheit.
Du, ja, wie du wirklich auch aussiehst, ne?
Ja.
Weil ich finde das ganz, ganz spannend. Ich befasse mich im Moment auch wahnsinnig viel halt eben genau mit dieser Thematik. Was ist eigentlich was sind wir eigentlich oder wer bin ich eigentlich und was ist mein Körper? Und ich habe vor kurzem ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei mir auf Instagram, Die Seele will frei sein, das Hörbuch und auch das Buch geteilt. Und da habe ich gestern Abend auch wieder was drin gelesen, wo es halt eben ganz stark darum geht, dass halt eben diese Stimme in uns, ja, uns den ganzen Tag erzählt, wer wir sind, was wir machen, was wir zu tun haben, was wir nicht sagen dürfen, wie wir sein sollen. Und dass diese Stimme aber ja nicht wir sind, also dass ich bin, da tatsächlich ja nochmal etwas ganz anderes ist. Und ich fand diese Vorstellung, es kam nämlich auch eben in diesem Buch vor, diese Vorstellung, dass mir dieser Körper gegeben worden ist und dass ich das aber gar nicht bin, dass diese Vorstellung, auch wenn man sich zeigt, also vor der Kamera, weil ich finde deine Empfehlung so schön, aber ich weiß auch schon wieder, dass ganz viele Frauen sagen, oh Gott, das könnte ich niemals. Ich könnte mich niemals so vor einer Kamera zeigen oder... Na, die Hürde ist so groß und ich glaube wirklich, dass es einfacher wird, wenn man akzeptiert, dass der Körper quasi eine Hülle ist,
voll.
Ein Geschenk, was wir bekommen haben und diesen Körper pflegen müssen, dass wir uns gut um ihn kümmern dürfen, dass wir aber auch verstehen, dass wir unseren eigenen Körper, was ich zum Beispiel ja regelmäßig mache, dass ich so wirklich morgens nackt vorm Spiegel stehe und mich so richtig fest umarme und dass ich halt mir eben diese Liebe schenke und sage, alles, was ich mir an diesem Tag mal so sagen muss, weil es so wichtig ist, dass ich verstehe, das, was ich jetzt hier gerade bin, das macht mich ja jetzt nicht aus, ob ich Zellulite am Arsch habe, ob ich irgendwie groß, klein, dick, dünn oder sonst irgendwas bin, das macht mich ja als Menschen nicht aus. Nee. Aber das haben, glaube ich, so viele Frauen und vor allem ja auch junge Frauen, Teenager-Mädels, wie viele haben Magersucht, Bulimie, haben wirklich ja auch total schlimme Essstörungen, weil damit ja tatsächlich auch Themen komplett kompensiert werden.
Ja, und Social Media ist da ja leider auch ein großer Teil davon. Ne?
Großer Teil.
Also dieses Filter, ganz schlimm. Und dieses sich ständige Vergleichen. Ne? Das geht ja nicht nur um den Körper, das geht um, wie wohnt jemand anders, welchen Lifestyle fährt er und so weiter und so fort. Und deswegen war ich damals so dankbar, als es dann mal angefangen hat, bei Social Media so einen Switch zu machen und halt eben mal so ein Umdenken stattgefunden hat und sich Leute wirklich auch mal getraut haben, zu sagen so, hey, ich bin hier. Und damals habe ich Projekt Grenzenlos dann auch gegründet. Also dafür habe ich mir die Fotografie auch beigebracht, um vor allem Menschen, wie ich es bin, eine Stimme zu geben und zu zeigen und eine Plattform zu geben und zu sagen, hey, ne, wir denken zwar alle Menschen sind perfekt, aber eigentlich haben wir alle unsere Geschichte und wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Und ich glaube, selbst die vermeintlich perfekteste Frau in unseren Augen oder der perfekteste Mensch wird irgendetwas an sich finden, das er nicht mag. Und alleine das zeigt uns doch schon, wie banal eigentlich dieser Gedanke ist und wie unrelevant es ist, um ein glückliches Leben führen zu können.
Absolut, absolut. Und ich finde auch, ja, auch durch meine jahrelange Arbeit als Make-up-Artist, es ist so krass, die schönsten Frauen, ja, wo du wirklich denkst, so, oh mein Gott, die ist einfach perfekt. Die haben die krassesten Selbstzweifel. Ja. Es ist wirklich einfach so. Ja. Es gibt kaum eine Frau, wo die mir nicht irgendwann erzählt hat, so, oh Gott, ich finde das und das so, oder sich mit mir verglichen hat und gesagt hat, so, oh, du bist noch gar nicht, du hast noch nicht so viele Falten wie ich oder sonst irgendwas. Selbst Stefanie Giesinger, ich weiß nicht, ob du ihren Podcast mal hin und wieder gehört hast, G-Spot, da hat sie ja mit Sophie Passmann auch darüber gesprochen, was sie für krasse Selbstzweifel hat, ne? Wie oft sie gesagt hat, sie ist zu dick und so weiter, wo du denkst, oh Gott, Stefanie Giesinger, kein, also ne, ungefähr schönster Mensch und von innen und außen, und das finde ich einfach so krass. Und wie du schon sagst, ne, Social Media ist halt einfach echt teilweise ein Killer.
Ja.
Warum ich auch immer wieder denke, Mann, wir müssen mehr Realität zeigen, wir müssen mehr einfach auch Frauen vorstellen, zeigen und auch die Geschichte dahinter, weil ich glaube nämlich eben immer nur dieses Zeigen und dann schminken wir jemanden schön, das ist so die eine Sache, aber ich glaube auch genau das, was wir machen jetzt auch mit unseren ganzen Kundinnen-Shootings, was ich ja auch so toll finde, dass wir das alle so super finden, dass wir eben immer wieder auch unsere Kundinnen zeigen, dass die halt dann in diesem Moment, wo sie fotografiert werden, diesen krassen Moment erleben und sagen, wow, Wahnsinn, wie ich aussehe. Das ist so schön. Es ist einfach dieses Erlebnis von, jemand wird mal toll porträtiert und jemand wird vor allem auch mal ganz anders gezeigt. Ja. Also ich glaube, wir sind uns da einig, das ist mit einer der größten Heilmittel, sich einfach mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Was ich auch immer wieder ganz oft sage, ich bin ja auch teilweise wirklich mit meinen eigenen Themen so ein bisschen geheilt worden, weil ich mich einfach so krass ungeschminkt vor die Kamera immer setze. Und ja, auch in jeder Lebenslage und einfach immer sage, ja, jetzt kann mir nichts mehr passieren.
Ja, und man merkt ja auch dann eigentlich, dass es gar nicht so negativ bewertet wird, wie man irgendwie von
ganz
vornherein
im Gegenteil
ausdenkt. Ja, genau, eben.
Ganz im Gegenteil. Genau, ich glaube dass eben ganz viele Menschen das so toll finden, dass wir uns in jeglicher Form, ob mit Kleider, ob ohne Kleider, ob irgendwie ungeschminkt, verheult, in jeder Lebenslage zeigen. Und ich glaube sogar, dass tatsächlich ja auch die Menschen immer wieder auf der Suche sind nach diesem vermeintlich Unperfekten, weil man sich dann irgendwie denkt, ach, okay, der geht's auch so. Nicht nur bei mir ist das so, sondern bei allen anderen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja das, was du in deinem Projekt Grenzenlos, was wir bei Jack's Beautyline, aber ich auch auf meinem Mia Merks Account ja immer wieder versuchen eigentlich alle zu zeigen, dass wir alle gut so sind, wie wir sind.
Und wie ich immer sage, dass Schönheit grenzenlos ist.
Schönheit ist wirklich grenzenlos. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Gedanke, sich mal so zu lösen und nicht zu sagen, so, ach, warum ich und warum habe ich das alles? Weil das ist ja etwas, was ja anscheinend dir auch richtig mitgegeben worden ist. Ne? Du hast auch gerade gesagt, du warst in der Psychiatrie und du hast eine Zeit, also es waren ja auch bestimmt sehr, 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 sehr schwierige Momente. Aber trotzdem hast du versucht, halt immer positiv zu bleiben und dran zu bleiben. Hast du da übrigens noch irgendetwas, was du so gerne teilen möchtest, was auch so die Akzeptanz und das Lernen, mit dem eigenen Körper fein zu sein oder auch mit der Situation, nicht nur unbedingt mit dem Körper. Hast du da irgend noch was, was du gerne noch teilen möchtest?
Ich glaube, man muss vielleicht auch anfangen, so ein bisschen sich den Druck rauszunehmen, bei dem Thema Schönheit vor allem, den Anspruch von sich wegzuschieben, der allerschönste Mensch der Welt zu werden. Und dass man in seinem Leben vielleicht anfängt, seinen Fokus auf andere Dinge zu lenken, sich auf seine Leidenschaften zu fokussieren und sich zu fragen, nicht, wie sehe ich aus, sondern wer bin ich eigentlich, weil sich vieles darüber irgendwie schon selber beantwortet. Ich glaube, das war immer so mein Glück, dass ich immer so eine Leidenschaft in mir hatte, kreativ sein zu wollen, mich gern ausprobiert habe, dazugelernt habe, Make-up gemacht habe, fotografiert habe oder was auch immer. Und mich dahingehend immer ein bisschen flüchten konnte und mich durch meine Fähigkeiten bestärken konnte. Also ich konnte dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen schminken gelernt oder ich habe jetzt dies gelernt oder das gelernt. Und irgendwie so eine Aufgabe zu haben, die losgelöst ist von Schönheit im Leben. Mhm. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Tipp, den ich noch so mit auf den Weg geben kann.
Ich glaube auch, dass, was du gerade gesagt hast, nicht zu versuchen, der schönste Mensch zu werden, aber vielleicht kann man das ja auch verändern. Vielleicht ist es mein Ansporn, der schönste Mensch zu werden, aber eben nicht äußerlich, sondern innerlich.
Ja.
Dass ich halt einfach versuche, wirklich das Beste rauszuholen, was ich überhaupt nur machen kann. Dass man halt die Schönheit entdeckt, indem man einfach Dinge macht, die einen selber, aber auch vielleicht andere Menschen so unfassbar erfüllt.
Ja.
Also ich glaube halt, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen dir so unfassbar dankbar sind dafür, dass du sie fotografierst und mal ganz anders siehst und porträtierst und Dinge aus etwas rausholst und mit deinem Ehrgeiz das etwas so schön aussehen zu lassen, wie es nur geht. Ich meine, du bist ja nicht ohne Grund Branddesignerin, Grafikdesignerin, Fotografin und so weiter, weil du halt ja eben einen Ansporn an etwas Schönes hast und eine gewisse Ästhetik, die dir wahrscheinlich ja auch eine Art Frieden geben. Ne?
Ja,
also ich sage ja auch immer, ne, diesen Spruch, den Hey Soho irgendwann mal auf dem Sweatshirt stehen hatte, da this aesthetic gives me this kind of inner peace. Ich glaube, das zählt für uns hier bei Jack's Beautyline bei ganz, ganz, ganz vielen, weil wir so unfassbar viele kreative Menschen hier sind, die es lieben, einfach etwas Schönes zu haben. Und ich glaube, wir sind da alle sehr ähnlich eingestellt, dass wir gar nicht so nach der Schönheit an sich und nach dem Perfektionismus suchen, sondern die Schönheit in dem Moment und in der Erfüllung, das, was wir machen, halt, dass uns das halt total viel Spaß macht und eben damit auch ganz, ganz viele andere Menschen glücklich, weil ich meine, du musst dir mal vorstellen, wenn wir alleine heute die Zahlen in unserem Team-Meeting gesehen haben, wie viele Menschen das Produkt, was du designt hast, auf ihrem in ihrem Badezimmer stehen.
Das vergesse ich auch manchmal einfach total. Das muss man, ne?
Also ich denke mal, ganz, ganz, ganz viele, die jetzt gerade zuhören, haben einfach das Produkt, was du designt hast zu Hause, das Packaging, was da steht, die ganzen Sachen, die wir hier machen mit den schönen Postkarten und so weiter. Also das sind ja so viele Dinge, wo du, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen da draußen glücklich mitmachst. Also vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit und vor allem, dass wir das hier heute geteilt haben. Und ich hoffe wirklich einfach sehr, dass wir euch inspirieren konnten, auch vielleicht nochmal so ein bisschen umzudenken und auch nochmal, ich finde das immer so krass, wenn man von anderen Menschen Stories hört, relativiert sich ja auch viel bei einem selber. Oder vielleicht ist es auch, dass man denkt so, ach, ich bin nicht allein. Oder vielleicht wirklich jetzt einfach nur diesen Ansporn mal mitzunehmen, so mal diesen Perspektivwechsel zu machen. Und schon alleine dafür hat sich ja die Folge hier mehr als gelohnt. Wir werden auf jeden Fall deine ganzen Projekte in den Shownotes nochmal nennen. Ihr findet Saskia auch unter dem Namen Liebesklang auf Instagram. Projekt Grenzenlos werden wir auch nochmal verlinken. Auch deine Website, wo man anfragen kann für ein Shooting.
Ja.
Wahrscheinlich hast du jetzt tausend von Anfragen nach der Glowcast-Folge. Also ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel mitgenommen. Ihr könnt uns auf jeden Fall unterstützen mit diesem Podcast, wenn ihr begeistert seid von den Folgen, wenn ihr uns empfehlt, wenn ihr uns gute Rezensionen schreibt, wenn ihr uns bewertet auf Spotify, auf YouTube, wo es auch immer geht. Wir freuen uns natürlich auch total über eure Kommentare. Und haben wir irgendwas vergessen, liebe Saskia?
Ich glaube, du hast alles sehr schön gesagt.
Wunderbar, du auch.
Danke.
Dann schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.